Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Von der Politik zu Workshops oder besser gesagt von Neos-Gründer jetzt zum Unternehmen, aber wo eigentlich alle ziemlich fix von einem Polit-Comeback ausgehen. Und er hält derzeit Workshops ab, die besonders relevant sind, weil sie richten sich an die Umwelt- und Sozialbewegung. Und Stichwort Lena Schilling, da geht es dann auch um den Umgang mit der ersten Reihe, mit der Öffentlichkeit. Was er derzeit macht, aber was er in Zukunft machen könnte, das möchte ich jetzt eben Matthias Strolz, einst Neos-Gründer, jetzt Unternehmer und wahrscheinlich knapp vom Polit-Comeback, aber das wird er uns,
knapp nicht.
Das wird er uns hier erzählen. Ich fange mit diesen Workshops an, die Sie jetzt abhalten werden, die ja durch die Causa Lena Schilling, über die wir nachher vielleicht kurz reden, relativ relevant sind. Was machen Sie da konkret? Warum glauben Sie, dass das nötig ist?
Also die Verbindung zu Lena Schilling war nicht gegeben, aber natürlich jetzt drauf geschaut, ist es nachvollziehbar. Wir bieten Anfang Juli einen viertägigen Workshop-Retreat an im Burgenland, einem tollen Retreat-Zentrum. Das ist gesponsert von Life on Earth, diesem Verein, für junge Aktivistinnen und Aktivisten im Umwelt- und Sozialbereich, Inner Work und gesellschaftliche Veränderung, weil wir sehen, dass natürlich junge Menschen, die sich engagieren für Sozialthemen, für Umweltthemen, da gibt es auch viel Druck, gell? Da gibt es viel Wollen, da gibt es viel auch Tun, da gibt es viel Exponierung an der Bühnenkante. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese jungen Menschen auch sich selbst gut führen. Das ist für jeden von uns wichtig, aber gerade wenn du in eine Öffentlichkeit trittst. Und hier begleiten wir sie als Workshop-Team. Also ich führe durch mein Modell der High Five der persönlichen Entfaltung aus meinem Buch Sei Pilot des Lebens. War ja ein halbes Jahr ein Bestseller damals. Und mit diesem Modell arbeite ich sehr viel. Also unlängst mit Männern zum Beispiel in der Steiermark. Jetzt Ende Mai auch ein Männerboxenstopp in Vorarlberg, in St. Arbogast. Also das ist meine Art von, weil Sie Politik angesprochen haben, meine Art von Politik. Ich bin ein politischer Mensch. Ich will einen Beitrag leisten und das mache ich auch mit meinen Workshops derzeit, Rhetorik und ganzheitliche Kommunikation. Mir geht es darum, wir sollen als Menschen nach innen wachsen und nach außen wirksam sein. Das gilt beides auch zu kultivieren. Und dabei will ich unterstützen.
Und das muss man offenbar auch trainieren. Sie waren ja früher auch Rhetorik-Coach, unter anderem von Sebastian Kurz.
Ja, Kurz war ich das, ja, für Kurz.
Sie waren,
da war er 16, 15, 16, glaube ich, ja.
Aber da gab es kein Personality-Coaching.
Nein, er war in einer Gruppe. Ich war ja um die Jahrtausendwende war ich tatsächlich Rhetoriktrainer, bevor ich dann in die Organisationsentwicklung gewechselt habe. Und jetzt mache ich das Thema nach 20 Jahren erstmals wieder und kann auch sagen, warum. Ich war Anfang Jänner, war ich, wie Vipassana-Meditation heißt das, 10 Tage meditieren in Afrika. Und da waren wir gebunden in noble Stille. Das heißt, wir haben nicht gesprochen. Wir durften nicht einmal schauen.
Was Ihnen vielleicht ein bisschen schwer gefallen
ist, oder? Schon. Morgens um 4 Uhr haben sie uns rausgeholt. Dann haben wir zwischen 7 und 10 Stunden meditiert. Das war eine sehr tiefe Erfahrung. Aber natürlich spannend, sich selbst zu beobachten, wenn du nicht einmal schauen sollst, wenn du nicht sprichst, 9 Tage. Am 10. Tag dürfen wir da sprechen und so am 7. Tag habe ich in den Sternenhimmel geschaut und habe gedacht, dieses Thema Kommunikation, das hat mich ein Leben lang fasziniert. Also wir Menschen, alles, was wir machen, bauen wir über Kommunikation auch. Und ich will da wieder hinein, mit all dem, was ich die letzten 20 Jahre vom Leben verstanden habe. Und deswegen habe ich ja angeboten jetzt Kommunikation und ganzheitliche Rhetorik. Also nicht irgendwie an der Oberfläche, sondern die ganze Persönlichkeit hinein, auch wir mit unserer Körperlichkeit, Kopf, Herzintelligenz, Intuition. Unser Nobelpreisträger Zeilinger für Physik sagt, das Wichtigste ist Intuition. Das sagt ein Physik-Nobelpreisträger.
Spannend, ja.
Albert Einstein war auch auf dem Eck, also viele gescheite Leute. Und das zu integrieren, hat große Kraft Ja, da freue ich mich. Das sind, also die erste Gruppe haben wir gehabt, das war letzte Woche und das war großartig für alle, die dabei waren. Und das ist für die Leute, glaube ich, ein riesiger Wachstumsimpuls fürs eigene Leben und das macht mir dann eine Freude, wenn ich irgendwo sinnvollen Beitrag leisten kann.
Mhm. Apropos sinnvollen Beitrag und Intuition, was sagt Ihnen Ihre Intuition? Wann werden Sie ein Polit-Comeback feiern?
Also für mich war es wichtig, Selbstklarheit zu bekommen und jetzt bin ich 50 und da will ich nicht kokettieren. Ich bin ein Politschädel, das kannst du nicht aussuchen. Die eine liebt an dicke Möbel, der andere, keine Ahnung, Herbstblätter
pressen. Ist einfach ein Political Animal.
Ja. Ja, und das heißt, ich werde von dem auch nicht davonlaufen. Der Hauptgrund für meine Übergabe aller politischen Ämter waren die Kinder. Mhm. Kinder werden größer, sind jetzt noch in der Pubertät, ne? Also ein bisschen was gilt es noch zu halten. Die Woche zum Beispiel bin ich alleine mit allen dreien, weil meine Frau unterwegs ist. Und das heißt, noch ist es zu früh, aber ich merke, die erste ist ja demnächst draußen, dass da neue Freiräume aufgehen und da kommt diese alte Leidenschaft zurück. Das heißt, in den nächsten Jahren irgendwann wird es der Fall sein, aber du kannst das weder linear planen, Politik, noch kannst das erzwingen, will ich auch nicht. Also ich habe mehr fließende Energie. Ich habe nämlich die Push-Energie aus 2012, 2013, es muss und nichts muss. Gleichzeitig bin ich bereit oder werde bereit sein. Und das ist nicht morgen, aber übermorgen. Ja.
Mhm. Jetzt, wie sind Sie eigentlich mit der Entwicklung der NEOS zufrieden? Sie haben ja da extrem viel Herzblut reingesteckt. Sie haben die NEOS auch gegründet. Läuft die Partei oder die Bewegung so, wie Sie sich es vorgestellt haben, oder würden Sie da Sachen anders machen?
Im Großen und Ganzen gratuliere ich zum Wachstumspfad. Natürlich ist die Ungeduld groß, es könnte immer schneller gehen und man denkt sich, warum geht nicht mehr? Und die letzten Dellen, Salzburg,
sagen,
Innsbruck,
tut weh.
Ja, also es gibt Probleme im Aufbau, in den Strukturen, in manchen Bundesländern ganz offensichtlich. Gleichzeitig wächst diese Bewegung, diese Partei kontinuierlich. Man muss es so sehen, es gab über 1000 Parteigründungen seit 1975. Die einzigen zwei, die wir derzeit noch kennen und sehen, sind die Grünen und die NEOS. Mhm. Alles andere ist untergegangen und hat nie das Tageslicht erblickt. Die Grünen haben teilweise 5 Antritte gebraucht in Bundesländern, um reinzukommen in den Landtag. Mhm. Das heißt, es wächst gemessen an allem, was wir sonst kennen, so schnell wie nichts anderes Neues seit 1945. Weil die drei anderen Parteien waren ja schon als Lagerparteien da. Mhm. Aber natürlich ist man oft ungeduldig, auch im Zuschauen. Also ich habe jetzt keine aktive Rolle, aber auch im Zuschauen denkst du, sehr fix, könnte nicht. Das ist das Wesen der Natur und einer sehr bewegten, beschleunigten Zeit.
Aber wo würden Sie sagen, könnte man nicht oder könnte ich nicht? Also was sind?
Da will ich keine Tipps geben. Erstens habe ich meinen Nachfolgerin versprochen, ich halte die Pappen, weil das ist sehr sinnlos, wenn der Altbauer da in den Hof reinruft, jeden Tag.
Und, jeden Tag eh nicht, aber dann und wann kann es ja nicht schauen.
Es ist ja mir auch nicht alles geglückt, ja, sondern das ist einfach eine Wiederaufbauarbeit, die noch viel komplexer ist als ein Unternehmen beispielsweise. Aber auch Vereine mit aufgebaut, Unternehmer mit aufgebaut. Mhm. Eine Partei ist das Komplexeste, weil es so viele Schichten hat. Also Ehrenamt, Hauptamtliche, Öffentlichkeit, Finanzierungsstränge, die nicht mit einem Produkt verdienen kannst, sondern irgendwie. Also das ist sehr komplex. Und dann hast du immer irgendwo eine strukturelle, personelle, kriminelle Krise, keine Ahnung, wenn da ein paar tausend Leute sind, ist immer irgendwo irgendwas los.
Noch dazu, das ist normal. Politik meistens Eitelkeiten nicht fremd sind.
Klar, ist ein Bühnenberuf.
So genau. Ist es. Ja. Wie, also falls sie sich verändert hat, wie hat sich die Politik seit ihrem vorläufigen Rückzug verändert?
Was ist noch negativer geworden? Also das ist ja etwas, mit dem ich schon auch gerungen habe, mit dieser Negativität, wo du selbst mitmachst. Als Opposition kritisierst du ja viel, aber jeden Schuss, den du absetzt, quasi hat einen Rückstoß. Ne? Und du hast das Gefühl, da ist auch eine kleine Dosis an Selbstvergiftung, die du, wenn du Ich habe versucht, nie auf die Person zu gehen, sondern inhaltlich hart zu kritisieren, weil ich Respekt vor allen Menschen haben will und das auch zum Ausdruck bringen will. Und dennoch musst dich gut führen in der Politik, dass du nicht in den Zynismus abrutscht oder in die, dass du nicht süchtig wirst. Das ist ja wie Koks für die Seele. Das ist ein Bühnenberuf. Applaus ist Koks für die Seele. Das ist ideal für Menschen, die das Gefühl haben, ich habe zu wenig Anerkennung gekriegt oder Liebe in meiner Kindheit, Jugend, überhaupt. Wir alle wollen Anerkennung. Da sind Politiker nicht anders. Aber natürlich ist der Beruf des Politikers gefährlich, dass ich mir Anerkennung organisiere. So wie auch die des Schauspielers, der Schauspielerin. Also alle Bühnenberufe. Und es hat sich nach wie vor beschleunigt und dieser Prozess hält weiter an. Also es ist einfach, es ist nie Ruhe. Also während ich das Gefühl habe, da, keine Ahnung, Kreisky konnte nachdenken, Bruno Kreisky, dann konnte er entscheiden als Kanzler. Und dann hat er kommuniziert und jetzt hast du das Gefühl, jetzt ist es umgekehrt. Jetzt wird kommuniziert und dann wird einmal nachgedacht und dann kommt man drauf, wir brauchen eine Entscheidung. Also, und da sind alle mit drin. Es ist natürlich auch der Frust in der Bevölkerung riesig. Es ist die Aburteilung der Politik riesig. Also alles Trotteln, alles Gauner, alle korrupt. Nein, gibt es viele Idealisten in allen Parteien. Und es gibt sicher auch Gauner, wie in jedem Skiverein, in jedem Kegelclub, in jedem Kirchenchor. Aber es sind natürlich auch viele Skandale unterwegs, wo du denkst, Halleluja, muss das sein. Und dann die ganzen Verflechtungen von Benko bis was ich was. Die Kurzzeit hat uns da nicht gut getan und alles, was wir aufarbeiten müssen, wie wohl ich seine Talente schätze, aber nicht das, was er schlussendlich damit veranstaltet hat. Also es ist viel passiert. Österreich ist verwirrt. Ja? Wir können uns trösten an unserem angeschlagenen Nachbarn Deutschland. Da hast du das Gefühl, das ist ein... Boah, bist du narrisch. Das ist ein Freilichtmuseum, wo es nicht gut läuft. Ja? Und wo wir aber in Österreich läuft es auch nicht gut. Nicht? Also wir sind, Inflation haben wir vergeigt, sind wir mit an der Spitze in Westeuropa jedenfalls, Mittelwesteuropa. Also da ist vieles nicht gut gelaufen und ich verstehe, dass die Leute angepisst sind und trotzdem ersuche ich nicht die pauschale Aburteilung. Ja? Alles Gauner stimmt nicht.
Im Moment scheint von dieser Stimmung alles Gauner, alles Trotteln. Und das hört man tatsächlich sehr häufig. Ja. Das tun sie nicht zuspitzen. Es ist leider so. Die FPÖ. Ja. Die FPÖ führt wirklich in sämtlichen Umfragen seit über einem Jahr. Wundert Sie das? Wie erklären Sie sich das?
Nein, sie bewirtschaften natürlich dieses Feld der Unsicherheit, auch der Angst. Sie haben ein wichtiges Thema aufbereitet, nämlich das Ausländerthema, wo sie die Einzigen waren, die den Finger in die Wunde gelegt haben. Das ist ihnen anzurechnen, finde ich. Weil wir haben hier große Themen in der Integration, große Probleme, große Herausforderungen. Österreich hat keine geordnete Migrations-Integrationspolitik. Und da müssen wir Änderungen vollziehen. Da empfiehlt sich zum Beispiel das Beispiel Dänemark. Die haben das im Griff, ohne dass es ein großes Thema geworden ist in der Bevölkerung. Ja? Sondern die Politik ist dazu da, Probleme zu lösen. Und da habe ich ein bisschen ein Thema mit der FPÖ, ein bisschen ein großes, weil ich habe das Gefühl, ab und zu haben sie Freude daran, das Problem zu bewirtschaften und nicht die Lösung zu suchen. Also ich wünsche mir nicht die FPÖ in Kanzlerverantwortung, weil ich auch finde, dass sie die falschen Vorbilder haben. Wenn sie ganz offen und explizit sagen, so wie übrigens auch Sebastian Kurz damals und Teile der ÖVP, wir wollen nach Vorbild Ungarns und Orbans agieren, da müssen wir uns vor Augen halten, was heißt das? Orban hat alle kritischen Medien gekauft und stillgelegt.
De facto ausgeschaltet.
Ausgeschalten. Orban vergibt alles, was an wirtschaftlichem Einfluss hat, rund um seine Freunde und Familie. Das ist Korruption im ganz großen Stil. Orban ist an einem Punkt, wo er weiß, entweder bin ich an der Macht oder ich bin im Häfen, im Gefängnis. Und an dem Punkt bist du keine Demokratie mehr, weil dann wird der Regierungschef alles tun, auch Unerlaubtes, Antidemokratisches, um an der Macht zu bleiben. Hol zum Beispiel Leute, die ihn kritisieren auf Facebook, morgens um 6 Uhr aus, nimmt ihnen einen Laptop ab, nimmt ihnen Smartphone ab. Und wenn ich das öffentlich kritisiere, dann melden sich Leute, die das Orbán-Regime toll finden und sagen, er hat ja eh alles zurückgekriegt zur Mitte. Mhm. Naja, aber trotzdem. Frau Daniel, es macht was mit Ihnen, wenn Sie sicher. Um 6 Uhr rausgeholt werden. Es macht was mit Ihren Nachbarn, macht was mit Ihren Kindern, Patenkindern, Großeltern. Du bist noch eine andere oder ein anderer, wenn sowas passiert. Und sowas darf in einer Demokratie nicht
aber
passieren.
Aber fürchten Sie, dass sowas mit der FPÖ in einer Regierungsverantwortung passieren könnte?
Wenn das Ihr großes Vorbild ist, ist es zu befürchten. Ganz offensichtlich. Also dann, wenn Sie es nicht zur Hand haben wollen, dann müssen Sie sich klarer abgrenzen. Also ich muss nur die Leute auch ernst nehmen bei dem, was sie sagen. Wenn sie sagen, Orbán ist mein großes Vorbild, dann heißt das, in der Wirtschaft zum Beispiel, österreichische Unternehmen müssen alle, wenn sie dort aktiv sind, im größeren Stil Schutzgeld zahlen. Da versagt auch die Europäische Union im großen Stil. Weil das ist natürlich gegen unseren gemeinsamen Markt. Solche Dinge will ich nicht für Österreich. Das ist strukturelle Korruption im großen Stil. Wir haben genügend Probleme, wenn wir uns die auch noch umhängen. Warum verlassen ganz viele junge Menschen Ungarn? Weil sie für sich dort die Zukunft nicht sehen. Und das wünsche ich Österreich nicht, dass unsere Kinder sagen, ich hau mir über die Häuser, ich sehe mich hier nicht.
Ja. Jetzt haben ja einige Parteien, eigentlich alle Parteien jenseits der FPÖ, genau diese Sorgen. Und deswegen sagt doch eigentlich jeder, nein, mit der FPÖ will er nicht koalieren.
Glaube ich Ihnen nicht.
Also, das wollte ich Sie gerade fragen. Ja, Sie kennen die ÖVP ja sehr gut. Die hat das früher nicht ausgeschlossen, schließt es aber jetzt mit der Person Kickl aus. Sie glauben, nach der Wahl ist alles anders?
Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Also ich habe Schüssel geschätzt in vielen, Wolfgang Schüssel, und der hat gesagt, auf Platz 3 bin ich in der Opposition, er war Kanzler. Und Schüssel war irgendwie ein wertebasierter Politiker, finde ich. Da haben wir schon einiges dazwischen gesehen. Also ich gebe keinen Anlass, dass ich diese Aussagen glauben sollte. Und diese Differenzierung, ich finde es auch schlecht, den Kickl da zum Belzebub zu machen. Kickl ist ein Mensch, wie jeder von uns. Herbert Kickl hat meinen Respekt als Mensch und inhaltlich bin ich ganz anderer Meinung.
Aber Sie sehen den Unterschied zwischen Kickl und FPÖ nicht?
Nein, das ist ja ein Trick der ÖVP, dass sie da versucht, einen Keil zu treiben. Also das kann ich einfach nicht glauben, nach all dem, was ich erlebt und beobachtet habe. Tut mir leid, die Nummer. Die sollen sie in der Sackel reden, aber nicht jeden Tag irgendwo ausbreiten. Das ist unglaubwürdig.
Aber es gibt zumindest Kreise in der ÖVP, die sagen, falls der Kickl Nummer 1 werden sollte, sollte es eine Schwarz-Rot-Neos-Koalition oder Rot-Schwarz-Neos, also die ÖVP will natürlich Schwarz-Rot-Neos, wäre das etwas, das Sie den Neos anraten würden?
Ja, ich glaube, dass Sie bereit sind für Regierungsverantwortung und das auch anstreben. Das artikuliert auch die Chefin so. Ich glaube, dass es verschiedene Koalitionsoptionen geben wird. Welche genau, wird man sehen. Es gibt viele europäische Länder, nämlich mehr als die Hälfte, die Erfahrungen haben mit Dreierkoalitionen und das läuft gut. Gibt auch, ich war früher auch eng mit Guy Verhofstadt, als in meiner aktiven Zeit, da war Premierminister von Belgien, hat eine Viererkoalition sogar gehabt und hat gesagt, du, das ist gut gelaufen, das läuft. Also Österreich ist in einer Übergangsphase, das alte Machtmuster, das uns 70 Jahre getragen hat, 60, 70 Jahre, und zwar gut, nämlich dieses Machtkartell, rot-schwarz, das ist tot. Das alleine kann die Republik nicht mehr schultern. Das hat übrigens als erster, hat da eingegriffen, Jörg Haider, der hat erkannt, denen haben wir viel zu verdanken, das hat er so nicht gesagt. Aufbau der Zweiten Republik, sozialer Frieden, wirtschaftlicher Wohlstand. Aber natürlich ab den 80er, 90er Jahren sind die zunehmend ins Marode gewachsen, zunehmend auch korruptionsanfällig. Und das heißt, das alte Muster ist am Sterben, das lebt noch an manchen Orten in der Sozialpartnerschaft, ist es noch ein bisschen da, in den Kammern und so weiter. Das ist ein langes Sterben über Jahrzehnte und das Neue ist noch nicht da. Das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht ganz da. Ich wünsche mir einfach für Österreich, und dass es in eine ganz normale westliche Demokratie sich entwickelt, nämlich dass nicht eine Partei wie die ÖVP 37 Jahre oder 40 dann in der Regierung ist, da wirst du das über eine ganze Generation, ist ein ganzes Berufsleben, da wirst du irgendwie anfällig für Korruption.
Aber Rot-Grün-Neos ist derzeit
ist nicht realistisch. Ist nicht realistisch. Irgendwas wird sein müssen. Also das wird ein Kompromiss sein müssen und ich hoffe, der fliegt für Österreich.
Mhm. Ja. Ich möchte noch zwei wichtige Themen ansprechen. Als erste Lena Schilling und dann die Bildung, die Ihnen immer ein Herzensanliegen war. Der Fall Lena Schilling, jetzt, wie werten Sie das?
Ich bin hin und her gerissen, wie wahrscheinlich viele von uns, also menschlich. Tut's weh, wenn ich mich in die Schuhe stelle von Lena Schilling, bist du narrisch? Mhm. Oh, politisch kann sie das Match nur gewinnen, das ist meines Erachtens gelaufen, da ist auch zu viel falsch gelaufen. Ich kann nicht restlos beurteilen, was wirklich war. Ja, das, was derzeit an natürlich eidesstaatliche Erklärungen hinterlegt, aber die Namen sind nicht bekannt. Das ist unschön, was geschildert wird. Die Reaktion der Grünen botschert bis tragisch, wie das gelaufen ist. Mir tut's leid, auch für die Politik insgesamt, für die Lena Schilling, für die Grünen. Das läuft nicht gut. Das ist, und das ist noch nicht vorbei. Aber ein guter Happy End gibt es nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Also insofern werden sich die auch was überlegen müssen, allesamt. Weil das... Das geht sich nicht mehr aus, habe ich das Gefühl. Und das kommt auch laufend mehr an Evidenz. Und die macht den Fall nicht irgendwie leichter, sondern schwerer, habe ich den Eindruck.
Mm, absolut. Und dann möchte ich zum Thema Bildung kommen. Mm. Sie wissen, jetzt gibt es generell schon Probleme an den Schulen. Die haben Sie auch lang genug angesprochen. Jetzt kommt der Familiennachzug dazu. Und zumindest in Wien geben Sie schon offen zu, dass Sie überfordert sind damit. Was müsste da passieren?
Ja, wir haben Jahrzehnte verschlafen hier. Ich habe da 2017 auch in meiner Partei eine Kurskorrektur angesagt, die ich nicht mehr final durchsetzen konnte. Aber auch die Neos waren da viel zu naiv. Zum Glück haben sie die Kurve gekriegt. Wir brauchen eine geordnete Einwanderungspolitik, weil wir Einwanderung brauchen. In jeder Straßengrube, in jedem Spital, überall, wo Dienstleistungen unterwegs sind, werden wir es alleine nicht schaffen bei der Geburtenrate. Und unsere Pensionen werden auch da alle und die Absahne mitzahlen. Ja? So einfach ist es. Gleichzeitig, wir können nicht jeden nehmen, der kommt. Wir müssen das steuern. Wir müssen trennen zwischen Migration und Flucht. Bezüglich Flucht bin ich auch dafür, dass wir eine Quote definieren, wie viel das wir aufnehmen können. Wir haben viel zu viele. Und wir haben die schlecht organisiert. Es braucht eine sogenannte Wohnsitzauflage, wie auch in Dänemark. Derzeit kommen von denen, die eine Aufenthaltsbestätigung bekommen, also einen Aufenthaltstitel, das heißt Flüchtlingsstatus im Sinne von asylberechtigt oder subsidiär schutzberechtigt, die gehen zu einem ganz hohen Prozentsatz, nämlich zu rund 70%, sagen wir informelle Quellen, nach Wien. Dort massieren sie sich vor allem auch in einem Bezirk, in Favoriten. Das wird nicht gut gehen. Das ist ein sozialer Sprengstoff, der immens ist. Das heißt, wir müssen das besser verteilen. Das, was Johannes Kopf, also AMS-Chef, präsentiert hat, dass er sagt, ja, also Wohnsitzauflage, das heißt Residenzpflicht, wenn du hier Tirol zugeteilt wirst, hast du in Tirol zu bleiben die ersten Jahre. Es sei denn, du hast einen Job in Wien, dann kannst du nach Wien kommen. Aber wir brauchen die Arbeitskräfte auch eher in den westlichen Bundesländern. Mhm. Und dann schreiben mir natürlich Leute und sagen, ja, das kannst du nicht, das ist ja unmenschlich. Wir sind die aufnehmende Gesellschaft, wir bieten viele Chancen, finde ich, und wir dürfen auch Kriterien definieren. Dann sagen Leute und schreiben mir auch, das geht nicht, also menschenrechtlich, grundgesetzlich, was ich weiß alles, verfassungsrechtlich. Also wenn es andere EU-Länder schaffen, es rechtskonform auszugestalten, dann ist es eine Frage des politischen Willens. Und das ist zu machen, weil die Integration kann natürlich erfolgreich funktionieren, wenn wir einzelne Regionen nicht überfordern. Wir brauchen Zuwanderung. Viele Menschen brauchen Schutz. Nicht alle werden den in Österreich finden können. Mhm. Also hier Augenmaß, auch ein gewisses Mitgefühl, aber auch harte Professionalität. Mhm. Und die vermisse ich. Wir haben das einfach völlig unprofessionell gemanagt und haben vor den Problemen weggeschaut. Und viele haben gelogen. Ne? Wir haben gesagt, ja, kommt zu einer und alle. Und die eigenen Kinder nehmen es und geben es in die Privatschule. Und das habe ich immer als Doppelmoral gesehen. Und das ist elend verlogen. Das ist, mit dem müssen wir abfahren. Also wenn wir solche erwischen, die so irgendwie dieses Doppelspiel spielen, die dürfen wir nicht an dieses Thema lassen, weil die vergeigen das im großen Stil.
Ja. Gut, Matthias Strolz, das war ein spannendes Gespräch und ich bin mir sicher, wir hören bald wieder von Ihnen.
Ja, bald nicht, aber irgendwann.
Und Dankeschön. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.